Jeden Vortrag widme ich einer Person. Diesen Vortrag widme ich Liam Sora. Sie ist im Gefecht um die Verteidigung ihrer Heimat Afrin gefallen. Sie hat ein Interview gegeben. In dem Interview hat sie darum gebeten, falls ich fallen sollte, schreibt unter mein Foto, Afrin ist nicht allein. Dieses kleine Vermächtnis möchte ich hiermit erfüllen. Und diesen Vortrag widme ich also dieser Liam Sora, die ihr Leben für die Freiheit Afrins gegeben hat. Die Themen, ich habe das aufgeteilt in 5 Abschnitte. Zunächst mal ist es nötig, den Hintergrund einmal zu schildern, damit man die Zusammenhänge eigentlich besser nachvollziehen kann. Zweitens werde ich versuchen, die verschiedenen Methoden des Medienkriegs und die Ziele des Medienkriegs möglichst genau zu definieren. Es gibt 2 Fronten. Ich benutze hier eine militaristische Sprechweise, weil die angemessen ist. Es gibt 2 Fronten in diesem Medienkrieg. Das eine ist der Medienkrieg nach innen, in Richtung der Türkei, und das andere ist die Richtung nach außen, in unsere Richtung, wo verschiedene Inhalte transportiert werden sollen. Am Ende will ich versuchen, ein kleines Fazit zu ziehen. Zum Hintergrund muss zunächst mal dargestellt werden, wo ist das überhaupt, Afrin? Das ist nicht überall ganz bekannt. Ich gehe da mal zurück ins Jahr 2015, weil das der Zeitraum ist, wo noch halbwegs verlässliche Zahlen zur Verfügung stehen. Also Afrin, wo ist das? Das ist ganz links oben in der Ecke von Syrien, also im Nordwesten von Syrien, ein kleiner Kanton, ungefähr rechteckig von der Form her, im Nord-Süd, in der Nord-Süd-Ausdehnung, ungefähr 50 Kilometer in der Ost-West-Ausdehnung. So circa 40 Kilometer, also es ist ein sehr, sehr kleines Gebiet, um das mal anschaulich zu verdeutlichen. Also diese Nord-Süd-Richtung, das ist weniger als die Hälfte der Entfernung von hier nach Hannover. Da hat man aber vielleicht eine anschauliche Vorstellung davon. Es ist ein sehr, sehr kleines Gebiet. Das Besondere an diesem Gebiet ist, es ist weitgehend kurdisch geprägt, es gibt eine kleine arabische Minderheit, vielleicht 10%. Und diese Zahlen, man kann grob sagen, wir reden hier größenordnungsmäßig von 1 Million Menschen. Sehr, sehr starke Fluchtbewegungen haben sich abgespielt. Es sind wahrscheinlich mehrere hunderttausend Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten nach Afrin geflüchtet. Weil Afrin war weit fast der einzige Bereich, in dem der Bürgerkrieg in Syrien also zunächst mal nicht stattfand. Das war bis vor kurzem, bis Anfang dieses Jahres komplett friedlich. Afrin war in der Lage, schätzungsweise bis zu 300.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Größenordnungsmäßig kann man sagen, das sind so um die 20% der Bevölkerung. Das mal nur als Vergleich, hier in Deutschland reden wir von einer Quote von 2% Flüchtlingen, und dann gibt es großes Krakeel darüber und großen Aufstand. Das sind hier ganz andere Zahlen, und sie waren in der Lage und sie waren bereit, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Also das mal so als Nebeninformation. Aber es ist ein weitgehend kurdisch geprägter Kanton. Die Kurden leben dort wahrscheinlich seit mehreren tausend Jahren schon und haben das dann auch kultiviert. Bekannt ist das dann durch die Oliven, die dort eine hohe Qualität haben. Die Türkei hat Afrin überfallen. Militärisch mit großem Aufwand. Die Frage ist, war Afrin denn eine Bedrohung für die Türkei? Diese Frage stellt natürlich die Türkei selbst. Hier ist mal ein Beispiel, ein Twitter-Tweet von Erdogan. Nicht nur Donald Trump benutzt Twitter, Erdogan macht es auch. Er schreibt nicht selbst, sondern er lässt schreiben. Und er stellt hier selbst die Frage, war die Türkei bedroht? Und die Antwort der Türkei lautet natürlich ja. Deshalb mussten wir angreifen. Was ist meine Antwort dazu? Gucken wir uns mal dieses Gebiet an. Das ist die Türkei, das ist Afrin. Ist es denkbar, dass Afrin eine Bedrohung für die Türkei war? Und ihr werdet euch wundern, meine Antwort lautet ja. Kann es sein, dass es eine militärische Bedrohung war? Absurd. Das ist völlig absurd. Aber die Türkei hat es nicht aus Jux angegriffen. Gerade ihre Gründe dafür, was für eine Art von Bedrohung war es. Das war das Gesellschaftssystem, das in Afrika aufgebaut wurde, seit mindestens 6 Jahren, das eine großartige Ausstrahlung, eine gewaltige Ausstrahlung auf den gesamten Mittleren Osten hatte. Dieses Gesellschaftssystem bezeichnet sich selbst als demokratischen Konföderalismus. Und dieses Bild hoher Symbolkraft für mich, also dieses Bild drückt eigentlich genau aus, was dort das Wesen dieses Gesellschaftssystems ist. Es ist dynamisch, es herrscht Aufbruchsstimmung, es ist sehr weiblich, es ist sehr jung. Und die große befürchtete Türkei war eben, dass nicht nur nach Süden eine Ausstrahlung stattfindet, sondern auch in die Türkei selbst. Da nicht jeder die Einzelheiten und die Struktur dieses Systems kennt, das ist ein abendfüllendes Thema, aber ich will in ein paar Stichworte, Telegrammstil skizzieren, was das für ein System ist. Ich habe mal versucht, das in 10 Adjektive zu fassen, um das mal zu umreißen. Das kann natürlich nicht nur ein Telegrammstil sein. Es gibt 3 zentrale Ideen, 3 Säulen dieses Systems, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das sind diese 3 Adjektive: der demokratische Konföderalismus ist feministisch, er ist basisdemokratisch und er ist ökologisch. Die feministische Komponente kann man am Beispiel in Afrika sehr konkret beschreiben. Es ist so, dass alle leitenden Positionen dort immer in einer Doppelbesetzung, ein Mann, eine Frau, positioniert wurden, dass alle Entscheidungskörperschaften so gebildet wurden, dass jedes Geschlecht eine Mindestquote von 40% einnehmen muss. Insbesondere in Afrika war es so, dass es da eine sehr erfahrene Schicht von politisch und gesellschaftlich aktiven Frauen gab, die eine große Anzahl leitender Positionen auch im Wirtschaftsbereich, auch im Verwaltungsbereich eingenommen haben. Wenn man sich mal anguckt, wer diesen Kanton nach außen repräsentiert hat, wer Entscheidungen gefällt hat, auch das zumindest noch vertreten hat, wer Verhandlungen teilgenommen hat, man sieht dort sehr, sehr eindrucksvolle Frauen gestalten, die das also sehr stark auch geprägt haben. Ja, die ökologische Komponente habe ich mal hier auch mit diesem Symbol beispielhaft herausgegriffen. Das ist ein Symbol einer ganz gut und nett bezeichneten Kampagne. Man hat da einen Spruch von Donald Trump aufgegriffen. Die Kampagne lautet: Make Rojava Green Again. Vielleicht zum Begriff Rojava noch. Also Rojava kennt auch nicht jeder, das heißt der Westen, und hat ursprünglich die Bezeichnung für diesen Bereich. Ich kann das vielleicht nochmal ganz kurz. Ja, das ist im Grunde dieser Streifen im Norden von Syrien, wo überwiegend Kurden leben, und Rojava heißt eben auf Kurdisch der Westen, ist eben der westliche Teil des kurdischen Gebiets, das sich ja über 4 verschiedene Staaten hinstreckt. Die verschiedenen Kantone und Bereiche haben beschlossen, nach Analyse und Diskussion sich umzubenennen. Rojava ist nicht mehr der offizielle Name, jetzt heißt es Demokratische Föderation Nordsyrien. Und es sei mir aber mal gestattet, aus Gründen der Bequemlichkeit weiterhin von Rojava zu sprechen. Das Wort ist einfach kürzer. Die nächsten beiden Begriffe sind im Mittleren Osten von ganz entscheidender Bedeutung. Der demokratische Konföderalismus ist multiethnisch, das heißt, er hat nicht größten Wert darauf, die verschiedenen Völker, die dort vertreten sind, es ist eine Vielvölkerkombination dort, zu einem produktiven und harmonischen Zusammenleben zu führen. Und multireligiös, es herrscht Religionsfreiheit, jede Religion kann dort ohne Repression ihre kulturellen und anderen Aktivitäten ausführen. Das ist besonders wichtig, weil es den Herrschenden früher gelungen ist, diese gegeneinander aufzuhetzen. Es war sehr leicht für die verschiedenen Regime, auch für das Assad-Regime, die verschiedenen Völkerschaften, die verschiedenen Religionen gegeneinander aufzusetzen. Das hat es ermöglicht, dann sehr leicht dort die Herrschaft zu erringen. Welche Ethnien gibt es dort? Das sind natürlich zunächst mal hauptsächlich im Norden die Kurden. Das zweite sind natürlich viele Araber. Die Araber wiederum sind sehr stark auch durch verschiedene Stämme geprägt. Dann gibt es eine Gruppe, die sich selbst als Lurioje bezeichnet. Das ist arabisch und heißt dann die Syrer. Ja? Und das sind im Wesentlichen christlich geprägte Stämme. Das sind die Assyrer, die Chaldeer und die Aramäer. Ganz interessant sind auch Turkmenen, insbesondere auch in Afrin. Die Turkmenen spielen deshalb eine wichtige Rolle, weil die Türkei versucht, diese Gruppe für sich einzunehmen und Kollaborateure aus dieser Gruppe für sich zu gewinnen. Eine weitere Volksgruppe sind die Tscherkessen. Die Tscherkessen haben ein ähnliches Schicksal wie die Kurden. Es ist auch ein Volk ohne Land, vertrieben ursprünglich aus dem Kaukasus. Und eine Stadt, von der gleich noch die Rede sein wird, Manbij, ist von Tscherkessen ursprünglich gegründet worden. Es sind also verschiedene Völkerschaften. Es ist so, dass es nicht nur zulässig und erwünscht ist, dass die verschiedenen Völker ihre Kultur und ihre Sprache pflegen, sondern je nach der Zusammensetzung der verschiedenen Bereiche gibt es auch verschiedene Amtssprachen. Also jeder kann seine, und in der Bildung ist es ebenfalls so, dass die Kinder in den Schulen zunächst mal ihre Muttersprache lernen und dann später als sozusagen Zweitsprache eine der Amtssprachen. Die nächsten beiden Begriffe sind auch relativ klar. Der demokratische Konföderalismus ist anti-italistisch. Was bedeutet das? Sie streben nicht an, einen Nationalstaat zu bilden. Sie sagen, die Idee des Nationalstaats hat in der Geschichte der Menschheit eine extrem breite und tiefe Blutspur hinterlassen und diese Tradition wollen sie nicht fortsetzen. Insbesondere sind sie nicht separatistisch. Sie wollen also nicht irgendwelche Gebiete abtrennen aus vorhandenen Staatsgebieten, sondern sie streben an eine kulturelle Autonomie innerhalb der bestehenden staatlichen Grenzen. Langfristig ist die Idee damit natürlich verbunden, vielleicht sehr langfristig, dass diese extrem künstlich gezogenen Grenzen dann immer unwichtiger werden und sich irgendwann nur noch als Striche auf dem Papier darstellen. Die sozialistische Komponente zeigt sich sehr deutlich in einem sehr erfolgreichen und lebendigen Aufbau einer kooperativen Wirtschaft. Das ist besonders erstaunlich, weil dort ja Kriegswirtschaft herrscht. Und wahrscheinlich ist es nur durch dieses Modell gelungen, dort überhaupt eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen. Die Eigentumsverhältnisse sind dadurch sehr unmerklich, aber deutlich verschoben worden. So, jetzt wird es schwierig. Mit dem achten Adjektiv hatte ich Probleme. Da wusste ich nicht, wie kann ich das bezeichnen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Aber letztlich muss man sagen, die demokratischen Konföderalisten sind Pazifisten. Da reibt man sich vielleicht die Augen. Es ist ja bekannt, dass die im Wesentlichen kurdisch geprägten Kräfte die besten Kämpfer auf dem Kriegsschauplatz sind, die besten Krieger sind infanteristisch nicht zu schlagen. Es ist die einzige Kraft, die in der Lage war, den islamischen Staat erfolgreich zu bekämpfen. Und jetzt sage ich, das sind Pazifisten. Das sind sie. Sie können Krieg. Sie kennen den Krieg. Deshalb hassen sie. Und strategisch sind sie außerordentlich defensiv. Das, was am Kämpfen dort nötig ist, führen sie mit voller Kraft. Mit vollem Einsatz. Aber sie versuchen zu vermeiden, jeden militärischen Konflikt, wo immer es geht. Sie werden dafür auch von linken Puristen durchaus angegriffen. Ich blende nochmal kurz zurück. Hier, man sieht hier zum Beispiel rote Bereiche in dem gelben Bereich, der eben nach dem System des demokratischen Konföderalismus entwickelt wurde. Ja, das sind Bereiche, die nach wie vor vom Assad-Regime beherrscht werden. Und dann gibt es schlaue Leute, die sagen, warum wird das nicht angegriffen und überrannt? Die sagen ganz eindeutig, wir wollen hier keine Konflikte militärischer Art provozieren, die vermeidbar sind. Es sind den Leuten, die das vertreten, oft vorgeworfen, sie würden paktieren mit Assad. Das ist keineswegs der Fall. Ja, sie sagen einfach nur, wir koexistieren nebeneinander, solange die uns nicht angreifen, greifen wir sie militärisch auch nicht an. Insofern ist der Begriff, dass sie pazifistisch orientiert sind, aus meiner Sicht der einzige, der das zutreffend und treffend charakterisiert. Der nächste Begriff, das nächste Adjektiv, das ist hier ganz leicht, ganz einfach, die sind globalistisch orientiert. Sie haben die Genfer Konvention unterschrieben, auch insbesondere die Zusatzprotokolle 1 und 2, die die Türkei zum Beispiel nicht unterschrieben hat. Das betrifft zum Beispiel die Behandlung von Kriegsgefangenen. Die Türkei hat diese Zusatzprotokolle nicht unterschrieben, sie verletzt sie auch, da sind sie ganz ehrlich. Ja. Es ist immer wieder zu kaufen, Videosequenzen aus, auf, dass in den türkischen Soldaten Gefangene ermorden. Das gibt es in diesem System grundsätzlich nicht. Ein zweites Beispiel ist für mich sehr, sehr eindrucksvoll. Dort, wo dieses System den demokratischen Staat, den islamischen Staat vertreiben konnte und ihr eigenes autonomes System aufbauen konnte, haben sie auch ein Rechtssystem wieder in Kraft gesetzt. Sie haben gesagt, zunächst mal setzen wir das alte syrische Rechtssystem in Kraft mit zwei Ausnahmen. Die Kinderehe wurde von Anfang an verboten und die Todesstrafe wurde abgeschafft. Ich halte es für äußerst bemerkenswert, andere Nationen führen in Kriegszeiten die Todesstrafe ein, die demokratischen Konföderalisten schaffen sie ab. Aus meiner Sicht befinden sie sich damit auf einem höheren kulturellen Niveau als die Vereinigten Staaten von Amerika, wo diese barbarische Strafe nach wie vor vollstreckt wird. Das zehnte und letzte Adjektiv ist für mich eigentlich das Aufregendste. Dieses System ist explorativ, es ist suchend, es ist forschend. Sie behaupten nicht, über ewige Wahrheiten zu verfügen. Am besten kann man das, glaube ich, charakterisieren mit einem Zitat aus einer ganz anderen Ecke. Der bekannte Subkommandante Markus von den Zapatisten hat mir die Formel geprägt, fragend schreiten wir voran. Wir müssen voranschreiten, wir müssen aktiv sein. Wir stehen in einer Situation, wir müssen unter Umständen auch kämpfen. Aber wir fragen immer, ist es richtig? Wir fragen uns selbst, wir fragen das Volk und wir reflektieren das und suchen nach besseren Antworten. Wir suchen nach Antworten überhaupt. Und behaupten nie am Ende unseres Nachdenkens angekommen zu sein. Das ist ein Element, was mich doch mit am deutlichsten, am stärksten sozusagen beeindruckt. Das ist das, weshalb die Türkei Krieg führt. Sie fürchtet sich vor der Strahlungskraft, vor der Ausstrahlungskraft dieses Systems uns auch zurecht. Sie führt den Krieg auf drei Ebenen. Es ist ein Wirtschaftskrieg, es ist natürlich ein militärischer Krieg und es ist der besagte Medienkrieg. Der Wirtschaftskrieg ist ein eigenes anführendes Thema, dazu vielleicht nur ein Hinweis, auch wie wird das vollzogen. Es gibt ein wasserdichtes Embargo, Handelsembargo. Der gesamte Nordgrenze, die Ostgrenze und die Westgrenze ist komplett versperrt. Es gibt überhaupt gar keine Handelswege. Nach Süden gibt es ein paar dünne Handelswege. Und man muss auch ganz klar konstatieren, auch der Wirtschaftskrieg fordert erhebliche Opfer. Es gab neulich eine Veranstaltung mit Professor Trabert im Altenaer Rathaus und er hat eben berichtet, dass allein die Tatsache, dass dort Medikamente fehlen, die nicht durchkommen, zu Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Todesopfern führt. Zum Beispiel Insulin gibt es dort nicht. Viele Menschen sterben dort an diesen nicht vorhandenen Medikamenten. Also auch der Wirtschaftskrieg fordert Opfer. Dennoch, den Wirtschaftskrieg haben sie nicht gewonnen. Es ist gelungen, dort ein Wirtschaftssystem aufzubauen, das weitgehend autark ist. Und auf dieser Ebene haben die demokratischen Konföderalisten sich tatsächlich durchgesetzt. Zum Verhältnis zwischen dem militärischen und dem Medienkrieg würde ich folgende Formulierung sagen. Ich will nicht behaupten, dass der Medienkrieg wichtiger sei als der militärische Krieg, aber vom Gewicht und von der Bedeutung ist er gleich wichtig. Dass jeder militärische Krieg auch mit einem Medienkrieg verbunden ist, ist überhaupt nichts Neues. Das war im 30-jährigen Krieg schon so, das war im Ersten Weltkrieg so, im Zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg. Man hat immer dort auf der Medienebene mit äußerster Entschlossenheit auch gewirkt und gearbeitet. Das ist nicht neu. Was aus meiner Sicht neu ist, ist das doch noch stärker gewordene Gewicht dieser Ebene des Krieges. Und das versuche ich gleich an Beispielen nochmal aufzuzeigen. Zum militärischen Krieg auch noch einen ganz kurzen Abriss, wie sich der abgespielt hat. Teilweise ist das ja in den Medien gar nicht deutlich beschrieben worden. Am 14. Januar begann ein konzentrischer Beschuss von Afrin durch Artillerie. Die Hauptwaffe ist da die T-155 Fertina. Und kurze Nebenbemerkung, natürlich ist da auch ein deutsches Bauteil dabei. Der Motor dieser Panzerhaubitze ist von der Maschinenturbinenunion Friedrichshafen gefertigt. Deutschland hat an allen Fronten seine, sagen wir mal, schmutzigen Finger, so würde ich das ausdrücken, mit dem Spiel. Diese Waffe hat eine Schussweite von bis zu 40 Kilometern. Das heißt, jeder Punkt von Afrin ist dadurch erreichbar. Der offizielle Angriff war dann am 20. Januar. Die Zahlen, die ich jetzt nenne, sind mit einer großen Ungenauigkeit versehen. Da muss man gut und gerne plus minus 20-30% in Kauf nehmen. Aber die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Es sind hier ca. 25.000 Kämpfer islamistischer Milizen eingesetzt worden, ca. 6.000 türkische Soldaten, das im weiteren Verlauf wahrscheinlich noch mehr. Die Zahlen sind sehr grob. Diese Zahl 72 ist präzise. 72 Kampfflugzeuge der türkischen Luftwaffe sind am ersten Tag des Angriffs eingesetzt worden. Das ist ein Viertel der gesamten türkischen Luftwaffe. Die türkische Armee ist die zweitgrößte NATO-Armee überhaupt. Im weiteren Verlauf ist die Hälfte der gesamten Luftwaffe der türkischen Armee eingesetzt worden für diesen Krieg. Man möge sich das bitte klar machen, die Hälfte der Luftwaffe der zweitgrößten Armee der NATO auf diesem kleinen Kanton, man kann sich leicht ausmalen, was das für Folgen und Wirkungen hatte. Der Angriff war ein eindeutiger Verstoß gegen die Resolution der Vereinten Nationen. Die Resolution, die Nummer 2401, da wurde beschlossen, nach langen Verhandlungen eine generelle Waffenruhe mit der Ausnahme, dass bestimmte Formationen, wie zum Beispiel der Islamische Staat, weiterhin angegriffen werden durften nach dieser Resolution. Es heißt ganz exakt, dezidiert angegebene Organisationen und militärische Strukturen dürfen angegriffen werden. Dazu gehörten die kurdischen Verteidigungskräfte explizit nicht. Es war also dieser Angriff ein Verstoß gegen diese Resolution. Welche mächtigen Staaten haben gegen diesen Verstoß protestiert? Gar keiner. Ganz entscheidenden Anteil an diesem Krieg hat Russland gehabt. Russland hat offiziell den Luftraum freigegeben für diesen Angriff. Russland hat die Lufthoheit in diesem Gebiet. Es wäre für Putin ein Federstrich gewesen zu sagen, nein, Luftraum gebe ich nicht frei. Er hat ihn ausdrücklich freigegeben. Russland hat also diesen Angriff damit ganz entscheidend aktiv unterstützt. Deutschland war natürlich auch dabei. In dem Zeitraum des Krieges, das waren 58 Tage, sind Waffenexporte in Höhe von 4,5 Millionen Euro durch die Bundesregierung mal eben genehmigt worden. Auch Amerika hat Dreck am Stecken, ich sage es so deutlich. Die Amerikaner hätten ohne weiteres, sie haben starken Einfluss auf die türkische Armee, auf die türkische Regierung, sie hätten ohne weiteres sagen können, Veto, wir wollen das nicht. Die Kurden sind unsere Verbündeten, sie haben es nicht getan. Sie haben ganz aktiv weggeguckt und damit ebenfalls diesen völkerrechtswidrigen Angriff unterstützt. Diese drei Aspekte des Krieges belegen aus meiner Sicht, dass die internationalen Mächte diesen Angriff aktiv unterstützt haben. Sie belegen auch, dass wir, sage ich jetzt mal, wir zu schwach waren, dagegen irgendetwas zu setzen. Das ist eine Niederlage nicht nur der kurdischen Verteidigungskräfte, ist eine Niederlage aus meiner Sicht der internationalen Linken, ist eine Niederlage der Friedensbewegung, ist eine Niederlage der Frauenbewegung. Wir alle haben diese Niederlage aus meiner Sicht mit erlitten. Das ist eine Feststellung, die muss man sich wirklich ehrlich klar machen. Wir hatten nicht die Kraft, wir hatten nicht die Power, etwas dagegen zu setzen. Ja. Elemente des Angriffs waren auch natürlich Kriegsverbrechen, ich sage natürlich, weil das eigentlich fast schon zu erwarten war. Kriegsverbrechen ist es zum Beispiel, die Infrastruktur der Zivilbevölkerung anzugreifen. Es gibt im Kanton Afrin eine Stadtzentrale, die heißt auch Afrin. Es gibt noch einen Fluss, der heißt auch Afrin, der fließt von Norden nach Süden. Und da gibt es einen Damm, der heißt Maidanki-Damm. Die Pumpstation für diesen Damm ist dreimal erfolgreich angegriffen worden. Der Damm dient einerseits der Stromversorgung, aber insbesondere auch der Wasserversorgung der Hauptstadt Afrin. Das ist eindeutig Kriegsverbrechen, das ist ein ziviles Ziel, das hier angegriffen wurde. Die Zivilverwaltung der Stadt Afrin hat es geschafft, dennoch die Wasserversorgung wiederherzustellen. Sie haben alte Brunnen, die im Stadtgebiet nicht mehr in Betrieb waren, wieder in Kraft gesetzt und haben dann es geschafft, mehrere Wochen lang die Wasserversorgung doch wieder aufrechtzuerhalten. Eine scheinbar absurde Posse des Krieges war es, dass auch alte Kulturdenkmäler angegriffen wurden. Ein Beispiel ist dieser alte Tempel, ein Dara. Das ist ein 3000 Jahre alter Tempel. Und so sah er nach dem Angriff aus. Nur noch Trümmer. War das vielleicht ein Versehen? Keineswegs. Gab es militärische Ziele in der Nähe? Keineswegs. Es gab noch nicht mal irgendwelche Siedlungen oder anderes in der Nähe. Es ist gezielt, und das ist auch so ganz leicht zu erkennen, ist dieses Kulturdenkmal zerstört worden. Keineswegs ein Zufall. Es zeigt eben, dass sie auch den Kulturkrieg mit voller Schärfe dort führen. Ja, das hat einen Hintergrund. Dieser Tempel war der alten Göttin Ishtar gewidmet und von Anthropologen wird ist oft so interpretiert, dass diese Göttin für das mutterzentrierte System, das in der Frühzeit der Menschheit vorwiegend gegeben war, dass diese Göttin Ishtar dieses System repräsentiert. Und es ist klar, das ist sozusagen ein kultureller Bezug, den man gerne zerstören wollte. Das hat man dann auch erfolgreich gemacht. Über 300 Zivilisten sind getötet worden. Es gab viele verletzte Zivilisten. Bei den Verteidigungskräften sagt die syrische Organisation, die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagt, dass 1500 Verteidigerinnen und Verteidiger in diesem Kampf gefallen sind. Ungefähr die gleiche Anzahl sind verletzt worden. Das sind entsetzliche Opfer, die zu beklagen sind. Am 18. März ist dann die Stadt Afrin vollständig eingenommen worden. Am gleichen, hier sehen wir das Rathaus von Afrin, und man hat dort demonstrativ einen deutschen Leopardpanzer aus deutscher Fertigung dort auffahren lassen. Das war keineswegs jetzt Zufall, das war eine ganz klare politische Demonstration. Die deutsche Regierung hätte es gerne gesehen, dass die Leopardpanzer dort mal versteckt werden. Aber die türkische Regierung hat das ganz bewusst und demonstrativ dort auch vorgeführt, dass hier deutsche Waffen mit benutzt werden. Man muss dazu sagen, dass im Stadtkampf, im Häuserkampf spielt der Leopardpanzer überhaupt gar keine Rolle. Dass er dort in der Stadt ist, ist eine reine Demonstration. Ja, am gleichen Tag begann dann auch die Plünderung und Brandschatzung der Stadt. Auch die vorher angenommenen Dörfer sind geplündert worden. Und es sind über 100.000 Einwohner aus Afrin geflüchtet. Sie sind jetzt weiter östlich in Lagern vorübergehend untergekommen. Sie fordern von den Vereinten Nationen, dass sie unter dem Schutz der Vereinten Nationen in ihre Stadt, in ihre Wohnung zurückkehren dürfen. Die Vereinten Nationen schweigen dazu. Das war nur so zum